Ich darf heute über ein Thema sprechen, das sicher ein Randthema in der Zahnheilkunde ist, aber auch in der oralen Chirurgie ist, aber mittlerweile durch die Entwicklungen der Technologien durchaus sehr, sehr präsent ist bei auch wissenschaftlichen Veranstaltungen und in der Forschung. Und es macht mir Spaß, dass ich gerade dieses Thema hier besprechen darf, weil ich das normalerweise eigentlich weil das normalerweise nicht mein Thema ist. Es ist nämlich normalerweise das Thema meiner Mitarbeiterinnen, Frau Dr. Kirnbauer und Frau Dr. Rugani, die ich da hier auch angeführt habe und mit denen ich gemeinsam auch diese Präsentation zusammengestellt habe. Wenn wir über die zahnärztliche Radiologie sprechen, dann kennen Sie das alle. Dann sind die Standardaufnahmen das Panoramaröntgen und das Zahnröntgen, Kleinbildröntgen, die sozusagen einfach nach wie vor Basisdiagnostik, Routinediagnostik uns bieten, um bestimmte, um Zahnlagen feststellen zu können, um Pathologien grundsätzlich feststellen zu können, um einen Zahnbezug von Pathologien zu einem bestehenden Zahn herstellen zu können. Aber da sind natürlich Grenzen gesetzt in dieser Diagnostik, weil sie rein zweidimensional ist. Ja? Wir haben Informationsdefizite. Wir wissen nicht, zum Beispiel jetzt, wenn wir uns diese Veränderung hier anschaut, liegt die eher zungenseitig zum Kieferkamm oder eher wangenseitig. Wir wissen nicht, ist diese Läsion an diesem Zahn hier durchgebrochen Richtung Mundboden oder ist das eine Läsion, die abgeschlossen im Knochen ist. Ganz gleich gilt es auch für die Implantatplanung, über die Professor Lorenzoni, der noch sprechen wird. Auch hier hat die zweidimensionale Diagnostik ganz einfach Grenzen. Es ist mit der technologischen Entwicklung einfach zunehmend in unserem Bereich Standard geworden, dreidimensional Diagnostik zu betreiben und da war ganz wichtig, ein erster wichtiger Schritt, und auf das werde ich dann noch ein bisschen eingehen, die Entwicklung und Einführung des CTs, dann die digitale Volumentomographie, dort sind wir jetzt ein bisschen, und dann werde ich auch ein bisschen in die Zukunft schauen, inwieweit wir mit Magnetresonanztomographie, also strahlenfrei entsprechende Diagnostik betreiben können. Tatsache ist, dass wenn wir dreidimensional Diagnostik betreiben, wir in jedem Fall weniger invasiv sind mit unseren Eingriffen und auch weniger oder das Komplikationsrisiko entsprechend reduzieren können. Wir haben einmal so eine Statistik gemacht, wie häufig wir Patienten nach einer Routine-Diagnostik mit Panoramaröntgen zuweisen zu einer CT-Untersuchung und Sie können hier sehr, sehr schön sehen, mit der Einführung der Computertomographie in die Zahnmedizin, wie rapide das angestiegen ist, nur in unserer Abteilung, also pro Jahr über 500 Zuweisungen zur CT-Untersuchung. Man muss ja dazu sagen, der Zahnarzt ist ja grundsätzlich im zahnmedizinischen Bereich Betreiber eines Röntgens. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal im Vergleich zu anderen ärztlichen Professionen. Also wir können ein Röntgen betreiben und mussten damals für die dreidimensionale Diagnostik die Patienten dann zur CT-Untersuchung weiterüberweisen. Es gab dann einen Knick da hier, den Sie da hier sehen, 2006, 2007, ganz einfach deshalb, weil wir an der Abteilung ein digitales Volumentomographgerät bekommen haben und dementsprechend dann die Kurve abgeflacht ist der Zuweisung hinaus zu den CT-Untersuchungen. Also ganz kurz, das ist der Überblick, wie ich sozusagen das anlegen möchte, das Referat. Ich möchte ein bisschen auf die Geschichte, Entwicklung eingehen, wer mit Ihnen dann klinische Anwendungen, Standardanwendungen der dreidimensionalen Diagnostik durchgehen, durchaus die Grenzen mit Ihnen besprechen und dann auch das Thema Strahlenbelastung ein bisschen anreißen. 1979 hat Hounsfield den Nobelpreis bekommen für die Einführung, die Entwicklung des Computertomographen und die Computertomographen, die damals entstanden, also 75, 78 war die dritte Generation, waren durchaus Geräte, die technologisch ungefähr entsprechend den Geräten, die wir jetzt verwenden. Prinzipiell haben wir, wenn Sie hier den Patienten sehen, auf der einen Seite eine Strahlenquelle und auf der anderen Seite Detektoren. Und diese Strahlenquelle macht einen fächerförmigen Strahlengang und die Detektoren erfassen das Bild und das Gerät läuft um den Patienten herum und es wird eine Abfolge von fächerförmigen Bildern gegeben, die dann zusammengefasst werden zu einem dreidimensionalen Röntgen. Ein wesentlicher Sprung in der Entwicklung war dann die Einführung der Spiral-CTs, also wo das dann sozusagen nicht schrittweise diese fächerförmigen Bilder abgebildet wurden, sondern spiralförmig der Detektor bzw. die Strahlenquelle um den Patienten herumgeführt wurden. Und heute sind wir bei Geräten, die bis zu 320 Zeiler sind. Was heißt das? Dass 320 Bilder nebeneinander gleichzeitig entstehen und die sozusagen spiralförmig um den Patienten gehen. Das heißt, wir sind in der Aufnahmezeit kürzer, haben eine bessere Auflösung und dünnere Schichten. Hier noch einmal das Funktionsprinzip, also wir haben schichtförmig diese Aufnahmen und die werden rekonstruiert dann zu einem dreidimensionalen Bild. Nachteile dieser Geräte für uns jetzt als Zahnmediziner, das sind große Geräte, teuer in der Anschaffung, haben hohe Strahlenbelastung und sind in jedem Fall nicht sozusagen installierbar in einer herkömmlichen zahnärztlichen Praxis. Der erste digitale Volumentomograph wurde in den 80er Jahren entwickelt und ungefähr seit 10 Jahren hat diese Technologie Einzug gefunden in die Kopf-Hals-Diagnostik. Funktionsprinzip hier im Prinzip ähnlich, wir haben auch wieder eine Strahlenquelle, auf der anderen Seite einen Detektor, allerdings haben wir nicht einen fächerförmigen Strahlengang, sondern einen Kegel, deswegen heißt das auch Conbeam-CD, diese Technologie. Und Sie können sich vorstellen, dass mit einem Umlauf sozusagen das gesamte Volumen eben erfasst wird. Wir kriegen wieder eine Serie von Bildern und die wird dann in einen dreidimensionalen Datensatz umgerechnet. Das sind nur die Anwendungsgebiete der DVD. Tatsache ist, dass wir mit heutigem Stand der Technik, mit der digitalen Volumentomographie exakt die gleichen Indikationen abdecken können wie mit der herkömmlichen Computertomographie und die gleichen Fragestellungen letztendlich erfassen können, mit gleicher Genauigkeit. Wenn wir das gegenüberstellen, digitale Volumentomographie zu CT, ist es einfach für uns ein Gerät, die digitale Volumentomographie, die kleiner ist, die wir in unserer Praxis aufbauen können, die billiger ist, die geringere Strahlenbelastung hat, jetzt mit Fragezeichen noch, werde ich noch darauf eingehen, auf jeden Fall für eine zahnärztliche Praxis anschaffbar und anwendbar. Und das war dann auch letztendlich sozusagen der Erfolgsgrund dieser Technologie in der Zahnmedizin. Hier habe ich nur angeführt, wie die Publikationen in diesem Thema in der Zahnmedizin auch angestiegen sind mit der Einführung dieser Technologie. Und das sind nur zwei Beispiele unserer Abteilung, dass wir da auch beteiligt waren durchaus in den Entwicklungen. Klinische Anwendungen, ganz grundsätzlich, es gibt, habe ich mir heute sagen lassen, 38 unterschiedliche Geräte, digitale Volumentomographen, von 18 Anbietern. Unterscheiden tun sie sich unter anderem darin, dass der Patient unterschiedlich positioniert wird. Also es gibt Geräte, wo man steht, wie im herkömmlichen Panoramaröntgen, es gibt Geräte, wo der Patient sitzend positioniert ist und es gibt Geräte, wo der Patient ähnlich wie beim CT liegend positioniert ist. Ein wesentlicheres Unterscheidungsmerkmal ist allerdings das Volumen. Es gibt grob gesagt klein-, mittel- und großvolumige Geräte. Was heißt das? Das ist einfach das Feld unseres Region of Interest, die Abbildung sozusagen. Welches Volumen erfassen wir mit einem Umlauf? Und da gibt es eben klassisch für den Zahn als kleinvolumige Geräte, wo nur Kieferabschnitte sozusagen abgebildet werden. Für die orale Chirurgie im Speziellen diese mittleren volumigen Geräte, wo die Ober- und Unterkiefer abgebildet werden in einem Umlauf und großvolumige Geräte, die den ganzen Kopf erfassen. Also Field of View ist ein ganz wichtiger Punkt, wo man sich sozusagen letztendlich entscheiden muss, in welche Richtung man geht, was man will von einem Gerät. Bei der Anschaffung ist das ein wesentliches Entscheidungsmerkmal. Tatsache ist, je kleiner wir werden, je kleiner wir unseren Fokus machen, desto weniger Scan- und Rekonstruktionszeit haben wir und desto geringer ist natürlich auch die Strahlenbelastung. Allerdings werden die Voxel dann auch mehr und die Rechnerleistung muss größer sein, beziehungsweise haben wir auch mehr Anforderungen hinsichtlich der Rauschen- und Bewegungsartefakte bei höherer Auflösung. Klinischer Betrieb ist ganz gleich wie bei einem Panoramaröntgen. Es kann von einer entsprechend geschulten zahnärztlichen Assistentin durchaus so ein digitales Volumentomogramm erstellt werden. Wenn wir sozusagen auf unsere Indikationsstellungen schauen, dann können wir sagen, dass in etwa, das ist jetzt unsere Abteilung, unsere Klinik, in etwa 60% der Indikationen tatsächlich oralchirurgische Indikationen betreffen, inklusive kieferorthopädische Fragestellungen, und in etwa 40% sind es implantatchirurgische Fragestellungen. Oftmals ist das der Übergang fließend. Die klassischste Indikation, sozusagen oder die häufigste Indikation in der Oralchirurgie, sind sicher die Weisheitszähne. Also retinierte Zähne, wir haben hier ein Panoramaröntgen mit diesen retinierten Weisheitszähnen hier, wo das Panoramaröntgen grundsätzlich einmal für die Diagnostik, für die Operationsplanung der Standard ist. Hier können wir sehen, wie der Zahn liegt, wo er in etwa liegt, wie er gekippt ist und so weiter. Allerdings mittels CT und auch mit TVT sind wir einfach sensitiver, zum Beispiel in Bezug auf die Lage des Nervkanals hier im Kiefer zum Weisheitszahn. Wenn Sie das vergleichen, das Panoramaröntgen hier mit der TVT-Aufnahme, ist das unvergleichbar eigentlich. Ja? Wir sind einfach viel, viel genauer und sensitiver. Das sollte eigentlich aus heutiger Sicht nicht mehr passieren. Das ist ein Patient, hier wurde dieser Weisheitszahn mit der extrem langen Wurzel, die sich da überlagert über den Nervkanal, einfach ohne entsprechende präoperative weiterführende Diagnostik extrahiert. Und das ist der Zahn, der da extrahiert wurde. Sie sehen hier die Wurzeln, die hier nach unten hin zusammenlaufen, und durch diesen Durchtritt zwischen den Wurzeln ist ehemals der Nerv, der Unterkiefernerv gelaufen. Das heißt, beim Zahnziehen ist der Nerv herausgerissen worden und der Patient hat eine komplette Anästhesie erfahren müssen. Also das sollte eigentlich aus heutiger Sicht nicht mehr passieren. Die klassische Indikation also für eine dreidimensionale Diagnostik ist, wenn ein Weisheitszahn sich da drüber lagert über den Nervkanal, dann machen wir eigentlich heute standardisiert dreidimensionale Diagnostik, und Sie sehen hier sehr schön, wie der Nerv dazwischen den Wurzeln durchläuft, und der Operateur kann sich entsprechend auf diese Situation einstellen, indem er diese Wurzeln voneinander trennt, sie einzeln entfernt, und wir sehen hier schön die Einbuchtungen, wo ehemals der Nerv gelaufen ist. Und so kann der Nerv dann in seinem Verlauf geschont werden. Gleiche Situation hier in diesem Fall, wo wir auch den Nerv hier schonen konnten im Rahmen der Extraktion. Also hier, das sind die Indikationen, wo wir auf jeden Fall aus heutiger Sicht eigentlich empfehlen, eine dreidimensionale Diagnostik. Ähnliches beim Oberkieferweisheitszahn. Wenn wir uns diesen Weisheitszahn in dieser Panoramaschicht anschauen, wissen wir nicht, liegt der Weisheitszahn Richtung Gaumen zu diesem Siebener oder liegt er Richtung Wange oder ist diese Wurzel resorbiert. Das ist einfach nicht feststellbar aufgrund dieses Bildes. Und wenn wir dann eine 3D-Diagnostik machen, sehen wir eindeutig hier die Resorption und sehen, dass dieser Zahn bukal liegt, also zur Wangenseite hin liegt, und kann dann entsprechend schonend entfernt werden, oder in diesem Fall wäre es eigentlich besser, den Siebener zu entfernen und den Achter sozusagen nachzureihen. Eine weitere Indikation bei Weisheitszähnen sind so Zysten, die hier um Weisheitszähne entstehen können, beziehungsweise komplizierte Beziehungen zur Kieferhöhle. Also das sind die klassischen Indikationen für eine DVD-Untersuchung. Neu dazugekommen ist ein bisschen die Abklärung bzw. die Planung von Zahnkeimtransplantationen. Also wir haben hier einen Fall eines Patienten, der hat Nichtanlagen von Zähnen, und der kieferorthopädische Plan ist, diese beiden Zähne hier herunter zu transplantieren. Das geht sehr erfolgreich in einem bestimmten Stadium der Wurzelentwicklung. Allerdings gehört das entsprechende Empfängerbett abgeklärt, haben wir dort ausreichend Knochen und ist die Wurzelentwicklung entsprechend. Das können wir dann am 3D-Röntgen sehr schön eben die Wurzeln einerseits und andererseits auch schauen, haben wir dort ausreichend Knochen dann als Empfängerbett. Was wir heute zusätzlich noch machen, ist, dass wir diese Informationen aus dem DVD heraus segmentieren und die Informationen in einen 3D-Drucker weiterreichen und dann entsprechend dreidimensionale Dummies uns drucken lassen, mit denen wir dann interoperativ sehr schön das Empfängerbett vorbereiten können. Also mit diesen Kunststoffzähnen werden die Empfängerbette vorbereitet und dann können wir in kürzester Zeit oben aus dem Oberkiefer die Zähne entnehmen und in entsprechend perfekter Passung im Unterkiefer dann einsetzen und sind damit auch wieder einen Schritt erfolgreicher in der Zahnkeimtransplantation. Das ist das Bild nach dieser Zahnkeimtransplantation. Also insgesamt genauere Planung des operativen Eingriffs, geringere Invasivität durch die bessere Planung, Schonung wichtiger anatomischer Strukturen, Reduktion von intra- und postoperativen Komplikationen. Auch wenn wir Zysten und Tumore abklären im Kieferbereich, ist mittlerweile, können wir uns das ohne dreidimensionale Diagnostik nicht mehr vorstellen, hier auf dieses Odontom hier zuzugehen. Und wenn wir dreidimensional uns das anschauen, können wir einfach den schonendsten Zugang wählen und diesen Tumor schonend ohne große Resektionen entfernen. Hier habe ich auch ein Beispiel von Professor Lorenzoni, eine Patientin. Sie sehen hier implantologisch versorgt und was wir hier sehen, ist eine Läsion im Röntgen, eine Aufhellung, sagen wir. Die Patientin hat dort einen kleinen Tumor gehabt, hat auch Schmerzen immer wieder gehabt und es ging jetzt sozusagen in erster Linie einmal zur Abklärung, was ist das, und in zweiter Linie darum, das zu entfernen, ohne diese Implantate zu verlieren. Und da ist natürlich auch sehr hilfreich, dass wir das dreidimensional anschauen können und hier sehen, dass das außen am Implantat diese Läsion hier aufsitzt. Wir sehen es hier in diesen paraxialen Schichtungen, wie wir sagen. Also das ist jetzt Richtung Wange und das ist Richtung Zunge und die Läsion sitzt dem auf. Und da unten läuft dieser Unterkiefernerv, den wir bei der Entfernung auch nicht verletzen wollen. Wir sehen hier das noch einmal in anderen Schichten. Der Verdacht für einen Wissenden besteht, dass das ein Osteoid-Osteom ist. Das ist also eigentlich eine Blickdiagnose, diese Läsion. Und wir sehen hier den intraoperativen Zugang, hier diesen Tumor, der davor steht, und wir können sehr schonend dann mit einem Piezotom, also wir haben da so Ultraschallsägen, sehr schonend den Knochen hier abtragen, einen Deckel bilden, diesen Tumor heraus entfernen. Geht da schnell drüber. Also wir sehen, dass der Tumor wirklich drin, also das Implantat im Tumor gestanden ist, also wir sehen da die Implantatwindungen, da sieht man das Implantat und dann können wir mit Knochenersatzmaterial den Defekt regenerieren, die Implantate erhalten und der Tumor wurde entfernt. Das ist nur das histologische Bild, um zu verifizieren, dass es eben das ist, was wir vorher schon geahnt haben. Das ist eine andere Läsion, die auch eine Blickdiagnose, eine sogenannte periapikale Zementdysplasie. Kommt gar nicht so selten vor. Wir können uns das auch dreidimensional hier anschauen. Hier brauchen wir das DVD, CT vor allem dazu, eine schonende Biopsie durchzuführen, weil es bedarf bei dieser Läsion keiner Therapie, sondern wir müssen nur verifizieren, dass es sich tatsächlich um eine derartige Zementdysplasie handelt. Und da hilft uns jetzt wiederum die dreidimensionale Diagnostik insofern, als wir eine navigierte Biopsie machen können. Ja? Also wiederum der dreidimensionale Datensatz dient jetzt dazu, eine virtuelle Planung der Biopsie zu machen. Also wir können jetzt Schienen herstellen, virtuell zunächst am Computer und dann plotten lassen, drucken lassen. Über diese Schienen können wir dann ganz gezielt, ohne den Nerv, der dort läuft, diese Läsion eben biopsieren. Ein weiteres Einsatzgebiet der digitalen Volumentomographie ist der Herdstatus. Sie alle wissen, Zähne können Entzündungsherde machen, die gehören abgeklärt vor Zytostatika-Therapien, vor Strahlentherapien, vor Organtransplantationen. Und wir haben jetzt solche Läsionen, die möglicherweise Zahnbezug hier haben. Das gehört natürlich zusätzlich abgeklärt mit einem sogenannten Vitalitätstest. Aber Tatsache ist, dass wir auch hier ganz eindeutig mit CT und DVT sensitiver sind in dieser periapikalen Diagnostik. Also wenn wir hier sehen, wir haben hier wurzelbehandelte Zähne, die Beschwerden bereitet haben, sehen hier aber keine entzündliche Läsion im herkömmlichen Röntgen, sehen aber sehr wohl in der Schichtaufnahme dann, dass sich hier oben an der Wurzelspitze ein Herd befindet. Das ist nur so eine Statistik, wo Sie sehen, wir sehen im Panoramaröntgen eine Läsion, die vorhanden ist in 17% der Fälle, im Zahnröntgen in 35% der Fälle und im Combim-CT, also DVT, dann in 63% der Fälle. Also wir sind viel, viel genauer in der Diagnostik. Oder umgekehrt gesagt, bei 209 periapikalen Läsionen im DVT sehen wir das nur in 34% im konventionellen Röntgen. Ja? Also das ist schon ein deutlicher Unterschied und ich kann Ihnen da hier zum Beispiel ein Beispiel auch noch zeigen. Ein Patient mit multiplen Wurzelbehandlungen, Beschwerden in beiden Kieferregionen, im herkömmlichen Röntgen würde man sagen, ja, die schauen alle ordentlich aus, die Wurzelbehandlungen, da gibt es keinen Handlungsbedarf. Wenn wir hier ins DVT gehen, sehen wir hier, dass einerseits die Wurzelbehandlung insuffizient gefüllt ist, aber dass vor allem zwischen den zwei Wurzeln ein Entzündungsherd ist, der sozusagen in der zweidimensionalen Schicht einfach überlagert ist. Ja? Also vielfach der Herzstatus bereits Standard. Kieferhöhlendiagnostik kann man machen mit der digitalen Volumentomographie, ist aber nach wie vor einfach aufgrund des Volumens nach wie vor eher eine Situation, wo wir zur Koronal-CT-Untersuchung überweisen und eher nicht die digitale Volumentomographie machen. Kieferorthopädie. Die Kieferorthopädie braucht die digitale Volumentomographie natürlich zur Abklärung von Durchbruchstörungen, überzähligen Zähnen und so weiter. Der Ausblick ein bisschen, technologisch ist das alles bereits möglich, aber es ist nach wie vor nicht wirklich in der Praxis angekommen. Der Ausblick ein bisschen, dreidimensionale Planung in der Kieferorthopädie. Das heißt, vom virtuellen Zahnmodell mit dem eingescannten Gesichtsscan und dann den dreidimensionalen Röntgen, alles zusammengeführt, können wir tatsächlich Kieferverschiebungen zum Beispiel vorausplanen, wie das da hier zum Beispiel der Fall ist bei dieser Progenie, die einfach einmal virtuell in die richtige Position gebracht wird. Das ist jetzt sozusagen die Überleitung zu Martin Lorenzoni. Ganz ein wesentlicher Punkt, natürlich die Planung von Implantaten, und der Einsatz dabei von dreidimensionaler Diagnostik, da gibt es klare Guidelines von der Europäischen Gesellschaft, will nicht darauf eingehen. Wir betreiben aber immer in diesen Fällen Diagnostik einerseits, Defektklassifikation und dann aber in weiterführend Planung, Schablonenherstellung, so wie ich das auch bei der Biopsie gezeigt habe, und dann navigierte Implantation. Tatsache ist, es muss alles vor dem Patienten letztendlich recht zu fertigen sein. Also wir müssen immer an die Strahlenbelastung auch denken und wir müssen immer schauen, hat es wirklich den Benefit für den Patienten im Vergleich zu dem Risiko, dem wir den Patienten aussetzen, wenn wir sozusagen in Strahlen aussetzen. Klassische Beispiele, wo wir dreidimensional planen, sind anatomische Herausforderungen, wie hier zum Beispiel, wo wir den Nervus incisivus mitten in der Implantationsregion haben und wir sozusagen das entsprechend berücksichtigen müssen beim Implantieren. Ästhetische Zone, also höchstmögliche Perfektion, das ist auch ein Grund, wo wir dreidimensional planen und dann auch navigiert implantieren. Oder sehr komplexe Fälle, wo wir in einer Sitzung 8 Implantate im Kiefer entsprechend verteilen müssen, sodass sie dann auch letztendlich ordentlich versorgbar sind. Und dann Komplikationen natürlich, also Implantate, die in die Kieferhöhle verloren gehen oder wie hier ein Implantat, das in den Mundboden verloren geht. Ja, also das, auch da brauchen wir natürlich entsprechende dreidimensionale Diagnostik. Ganz kurz noch die Grenzen, wo das DVT oder CT auch nicht wirklich geeignet ist, das sind die Weichteile. Also alles, was an Pathologie aus dem Kiefer hinaus sich ausdehnt in die Weichteile, ist nicht, dort ist es nicht indiziert, ein DVT zu veranlassen. Nur als Beispiel hier, wir haben hier einen Tumor am Gaumen links. Sie sehen hier am DVT eigentlich praktisch nichts, außer diese Einwölbung hier. Und das ist die Magnetresonanz, wo wir die tumoröse Läsion hier am Gaumen sehen. Ja. Also nur sozusagen als Beispiel, eine Weichgewebsabbildung ist am DVT einfach insuffizient bzw. eigentlich nicht vorhanden. Also Zystentumore, die sozusagen weiter hinausreichen über den Kieferknochen, sind sicher nicht Indikationen für ein DVT oder CT. Eine weitere Grenze oder Limitation von derartigen Untersuchungen sind sicher Artefakte um Metalle, um Hartgewebe, solche Ausschaltungen zwischen Implantaten, wo das dann schwarz ist, das Röntgen, das sind also nur die Rekonstruktionen, die wir am Computer durchführen können. Ja. Aber um Implantate herum sind wir sicher noch schwach und da gibt es sicher noch Entwicklungsbedarf in der digitalen Volumentomographie. Was wir auch nicht können, was wir im CT sehr wohl können, wir können Dichtemessungen machen im CT. Mit der digitalen Volumentomographie können wir das nicht. Da gibt es Ungewissheit. Das ist zu sehr abhängig vom Gerät, von Positionierung, vom Field of View und so weiter. Kann nicht empfohlen werden. Strahlenbelastung. Also wir sollten immer hinreichend Nutzen sehen in der Untersuchung, die wir veranlassen und immer daran denken, trotz aller Euphorie, was wir alles machen können mit diesen dreidimensionalen Röntgenanlagen, es muss einen Nutzen für den Patienten haben und wir müssen das Risiko möglichst niedrig halten und wir müssen nach Alternativen auch suchen. Die Strahlendosis ist sehr abhängig von der Bauart des Gerätes, vom Field of View, je kleiner, desto weniger Strahlenbelastung, von der Röhrenstromstärke, von der Röhrenstromspannung. Und es gibt unterschiedlichste Angaben zur effektiven Strahlendosis, bis zu 15-fache Differenzen zwischen unterschiedlichen Geräten. Ja. Das ist eigentlich eine schon veraltete Folie. Das hat man so vor 5 Jahren hat man gesagt, ungefähr um sozusagen Verhältnisse darstellen zu können, das Verhältnis der Strahlenbelastung vom Panoramaröntgen zum TVT und zum CT ist wie 1 zu 10 und zu 100. Das kann man heute nicht mehr so stehen lassen, weil wir sowohl bei der Computertomographie als auch bei der digitalen Volumentomographie Low-Dose-Einstellungen fahren können und wir da bis auf Panoramaröntgenniveau die Strahlenbelastung reduzieren können. Das ist nur ein Beispiel für eine Low-Dose-Untersuchung eines Unterkiefers bei einem Jugendlichen und im Vergleich dazu die herkömmliche Strahlendosierung. Also das ist natürlich deutlich schärfer, aber jetzt, wenn es nur darum geht, irgendeine Lagebeziehung eines Zahnes zu einem anderen Zahn festzustellen, wäre das vollkommen ausreichend und man sollte auf jeden Fall bei Kindern und Jugendlichen daran denken. Eine weitere Alternative, eben, das ist jetzt ein bisschen Ausblick zum Abschluss, die Magnetresonanztomographie. Wir müssen da hier jetzt ein bisschen umdenken. Alles, was dunkel ist, ist Hartgewebe, also harter Knochen bis in die Zähne und alles, was hell ist, ist weicher, wasserhältiger. Aber was wir sehr schön sehen ist, wir können hier den Nerv, das Gefäßnervenbündel hier verfolgen, wir können die einzelnen Nerven und Gefäße in die Zähne hinein verfolgen, wir sehen hier Zahnsäckchen um diesen retinierten Weisheitszahn, da hier noch einmal das Gefäßnervenbündel, der Mandibularkanal. Wir können also sehr gut heute schon bei Jugendlichen retinierte Zähne abklären, ihren Retentionsgrad festlegen, die Wurzelanatomie uns anschauen. Das ist eigentlich bei Jugendlichen, wenn nicht die Zugänglichkeit zur Magnetresonanz so eingeschränkt wäre, eigentlich könnte das schon Praxis sein. Hier zum Beispiel ein retinierter Eckzahn im Oberkiefer würde vollkommen ausreichen für die weitere Therapieplanung, eine derartige Magnetresonanzuntersuchung. Da haben wir überhaupt keine Strahlenbelastung. Schlussfolgernd, die digitale Volumentomographie ist einfach für uns die perfekte In-Office, sage ich, 3D-Röntgendiagnostik, die es uns ermöglicht, sozusagen die vielen Patienten, die wir früher zur Computertomographie geschickt haben, schicken mussten, bei uns direkt in der Praxis entsprechend abzuklären. Aber es gibt natürlich noch Entwicklungsbedarf, wir wollen noch mehr die Strahlenbelastung reduzieren, wir würden gerne die Weichteildiagnostik verbessern und wir hätten gerne Geräte, die vom kleinen bis Großvolumen, vom kleinen bis zum Großvolumen mehr oder weniger fließend einstellbar wären. Ja? Wobei mittlerweile es das sogar gibt, also auch da ist die Folie eigentlich schon fast ein bisschen veraltet. Offene Fragen sind noch, wir sind die Radiologen, die Zahnradiologen, wir betreiben das Röntgengerät, wir betreiben jetzt Röntgengeräte, die den gesamten Kopf abbilden, da ergeben sich forensische Fragestellungen, die durchaus zu diskutieren sind ob in solchen Situationen nicht ein Radiologe, ein ausgebildeter Radiologe sozusagen einen Second Look machen müsste, ob pathologische Läsionen im Gehirn sozusagen vorliegen, die wir als Zahnmediziner einfach übersehen würden. Das ist die eine offene Frage. Die andere offene Frage ist die Verrechnung. Die digitale Volumentomographie ist noch nicht im Kassensystem angekommen. Es gibt keine Tarifabrechnung und sie wird, obwohl sie eigentlich absolut zur Praxis gehört, nur privat verrechnet und veranlasst. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich stehe gern für Fragen zur Verfügung und hoffe, dass es für Sie ein bisschen interessant war.